Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen
bei Ich höre, du sagst,
einem Imago-Podcast
mit Dorothea Trautmannsdorf
und Heidi Kuhlung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir mal über das Imago sprechen.
Was ist eigentlich das Imago? Wir reden immer mal wieder in den Folgen darüber, es kommen verschiedene Aspekte zum Vorschein, vor allem auch in der Folge Warum Paarberatung. Da reden wir nämlich ja über die verschiedenen Phasen, die halt so eine Beziehung durchläuft, auch die Verliebtheitsphase, wo vorkommt, warum verlieben wir uns eigentlich in den, dem wir uns verlieben. Und das hängt ja mit dem Imago zusammen. Und weil wir das auch in der Folge letztendlich nur streifen, haben wir eigentlich gesagt, wir sollten eigentlich mal eine ganze Folge machen, damit einfach noch klarer wird, was läuft da ab, warum verlieben wir uns in die Person, in die wir uns verlieben, wo kommt es her, was ist dieses Imago?
Genau, und da möchte ich ganz kurz nur vorher zum Begriff was sagen. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und heißt Bild und ist ein von Sigmund Freud eingeführtes Konzept, das sagt, wir machen uns ab dem Moment unserer Geburt, machen wir uns ein inneres Bild unserer primären Bezugspersonen. Und dieses Konzept haben Havel Hendricks und Helen LaKelly-Hunt aufgegriffen und weiterentwickelt für die Imago-Theorie.
Ich glaube, was beim Freud eben auch ist, und das ist ja dann auch bei Havel Hendricks und Helen LaKelly-Hunt, dass es nicht darum geht mit dem Imago, dass es ein ganz reales Bild, sondern ist das Bild, wie das das Kind oder der Mensch eben erlebt.
Ja.
Seine Wahrnehmung im Endeffekt. Und die
ganz stark emotional besetzt.
Genau. Ja. Und das haben Havel Hendricks und Helen LaKelly-Hunt eben aufgegriffen, weil sie der Frage nachgegangen sind, warum streiten eigentlich Paare? Und sie sind drauf gekommen, das hat enorm viel mit dem Imago zu tun. Wenn du also wissen willst, warum du Streit erlebst in der Partnerschaft, aber letztendlich auch vielleicht mit Arbeitskollegen etc. Es hat immer wieder mit dem Imago zu tun. Und deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, mal eine Folge darüber zu machen, was es eigentlich mit diesem Imago auf sich hat.
Gut, also was hat es jetzt mit dem Imago auf sich?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass Menschen einfach mal als Babys auf diese Welt kommen und dann in die Welt eintauchen. Das heißt, mit ganz neuen Augen alles entdecken. Und an sich würde ich sagen, von Geburt an mal ganz rund sind, damit es gemeint noch nicht durch eine Sozialisierung geprägt sind und auch noch keine Bilder im Kopf haben, kann man so sagen.
Ja.
Und dann wachsen diese Babys heran und im Endeffekt, ja, jeder, der Kinder hat, der weiß, Kinder beobachten uns, sie machen uns alles nach. Sie machen im Endeffekt tatsächlich Bilder im Kopf. Also wir haben ja schon mal über das limbische System geredet, wo da eben im Endeffekt Bilder verknüpft mit Emotionen, auch mit im Körper abgespeichert Erfahrungen werden. Und aus diesen vielen, vielen Bildern, die da eben so ein Kind tagtäglich macht, entsteht über die Zeit das Imago. Und das ist eben eine sehr komplexe Angelegenheit und deswegen möchten wir uns heute damit ein bisschen mehr beschäftigen.
Ja, und die Kinder kommen eben auf die Welt und es ist nicht nur so, dass sie einfach da liegen oder da sitzen und die Welt beobachten und ständig Bilder machen, sondern sie durchlaufen auch unterschiedliche Phasen, und zwar unterschiedliche Entwicklungsphasen. Und die Erlebnisse, die sie in diesen Phasen haben, die sind wiederum sehr, sehr prägend für das Imago, das jeder Mensch, jedes Kind in sich verinnerlicht.
Mhm. Also deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir diese Entwicklungsphasen mal ansprechen, welche es da so gibt. Also es ist so mal in der Phase, die ganz wichtige Zeit für einen Menschen, für ein Kind ist von 0 bis 6. Da durchläuft ein Kind eigentlich so vier Phasen. Die Bindungsphase am Anfang, Exploration, Identitätsphase und die Entwicklungsphase. Und in diesen Phasen hat ein Kind eben unterschiedliche...
Kompetenzphase.
Ah ja, genau.
Sorry, Entwicklungsphasen sind es alle.
Ach so, Gott. Mein Gott. Ja, also auf jeden Fall Kompetenzphase am Ende. Und in jeder dieser Phasen hat ein Kind eben unterschiedliche Bedürfnisse. Und es ist eben an den Eltern, an den primären Bezugspersonen, eben diese zu erfüllen.
Ja, also es sind Bedürfnisse oder auch, wir nennen es auch immer wieder Entwicklungsaufgaben. Und die erste Phase, wenn das Baby auf die Welt kommt, ist eine sehr, sehr wichtige, das ist die Bindungsphase. Und da ist die Aufgabe, dass ein Baby lernen kann oder soll, lernen können soll, eigentlich wäre die Formulierung, lernen können soll, dass es verlässlich gebunden ist an eine primäre Bezugsperson.
Ja, dass es umsorgt wird, dass es sicher ist. Und das bedeutet ja, wenn wir so an kleine Säuglinge denken, deren Bedürfnisse, die, ja, es ist eben ganz wichtig, dass die recht schnell erfüllt werden. Ne? Zum Beispiel beim Stillen, wenn ein Kind Hunger hat, ein Säugling, dann kann man zu einem Elfjährigen kann man schon sagen, na, hör mal zu, ich muss hier noch den Bericht fertig schreiben, ich komme dann gleich. Ist beim Säugling nicht so. Sollte man eigentlich möglichst zeitnah reagieren und am besten gleich. Und es gibt natürlich Situationen, wo das nicht immer möglich ist, wo vielleicht andere Geschwisterkinder noch da sind, vielleicht ein älteres Geschwisterkindchen gerade gestürzt ist und die Mutter muss es versorgen. Ja? Und gerade wenn Geschwister dabei sind, dann kommt sowas natürlich auch häufiger vor. Und es bedeutet nicht, dass das Kind dann einen Mordsschaden hat. Im Endeffekt ist es auch wichtig zu sagen, also dass man jetzt skrupulös wird oder sagt, oh Gott, jetzt habe ich es wieder nicht erfüllt als Eltern oder so.
Ja. Nein, gar nicht, sondern das sind einfach dann ganz, ganz frühe Beziehungserfahrungen, die das Kind macht und die eben ins Imago integriert werden. Also die sind dann, die bilden einen Teil des Imagos.
Genau, und darum geht es eben hier auch, nämlich, dass es natürlich, sage ich mal, Aufgaben sind, die zu erfüllen gewesen wären, dass es natürlich auch vielleicht eine Form von Bruch ist. Und gleichzeitig möchten wir an dieser Stelle so sagen, das ist offensichtlich auch vorgesehen in diesem ganzen Plan, den es da gibt, weil es nicht möglich ist, all diese Entwicklungsaufgaben perfekt zu erfüllen.
Gehen wir mal weiter. Die nächste ist die Explorationsphase. Da ist eigentlich die Aufgabe des Kindes oder die Erfahrung, die es, wie habe ich das vorher gesagt, die es können,
war so kompliziert. Die
es machen können sollte, ja, die es machen können sollte, ist, dass es langsam sich von der primären Bezugsperson, meistens der Mutter, langsam entfernt um die Welt außerhalb, also entfernen kann, um die Welt außerhalb auch ein bisschen zu erfahren. Und jederzeit aber wieder zurückkommen kann und die Mutter ist immer noch genau an dem gleichen Platz, wo sie vorher war.
Also das heißt, die Aufgabe ändert sich jetzt, ja, wo es bei der Bindungsphase noch absolute Nähe ist, ist es da eben auch, dass es auch einmal einen Abstand geben darf. Und da möchte ich auch sagen, da ist es einfach schnell mal, dass Eltern ja auch ihre eigene Geschichte haben, vielleicht sehr ängstlich sind, ja. Am Spielplatz ganz, ganz schnell sagen, ja, kletter da lieber nicht hoch, ist ganz, ganz gefährlich. Also je nachdem, welche Erfahrung da ein Kind macht, in welcher Atmosphäre es groß wird, ja, das prägt eben das Imago.
Genau.
Und die nächste Phase, die Identitätsphase, also ich möchte jetzt gern kurz mal alle Phasen ansprechen, damit ihr einfach mal so einen Überblick habt, ja, was gibt es da, was sind da so für Einflüsse. Das ist ja die Phase so ab 3, wo Kinder dann halt ganz, ganz viel ausprobieren, in Rollen spielen, in verschiedene Figuren schlüpfen.
Ja, da sind sie mal ein Löwe, dann sind sie ein Auto, dann sind sie eine Prinzessin, dann sind sie der Papa oder die Mama. Also es ist ganz unterschiedlich, da probieren sie sich einfach aus, um ihre eigene Identität einfach durch sozusagen Trial and Error herauszufinden.
Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo vielleicht Eltern nicht immer ganz adäquat oder gut reagieren, sodass das Kind immer ganz perfekt abgeholt ist. Also kann man sich, glaube ich, viel auch ausmalen, wo dann ein Elternteil vielleicht auch mal genervt ist oder vielleicht selber irgendwie getriggert wird, weil das Kind ständig die Mutter nachmacht, die Mutter sich aber da irgendwie, wie soll man sagen, getriggert fühlt, weil sie sich vielleicht in ihrer Kompetenz bedroht fühlt oder wie auch immer. Es gibt wirklich viele
Beispiele. Ja, oder zum Beispiel kann man sich auch gut vorstellen, diese Sache, wenn ein Bub ein Mädchenkleider anziehen möchte. Einfach, um es auszuprobieren. Genau. Und die Eltern kriegen Mordsangst, was ist falsch mit meinem Kind.
Ja, und das spürt das Kind natürlich und merkt, das stimmt irgendwas nicht. Und schwuppsiwupps hat es eben einen Einfluss aufs Imago.
Genau, ja. So ist das. Dann ist noch die letzte Phase, die Kompetenzphase. Da geht es in der Entwicklung darum, dass die Kinder ausprobieren wollen, wie ist denn ihre Wirksamkeit in der Welt? Wie wirken sie denn auf die Welt ein? Das klingt jetzt riesig, aber das sind so Sachen wie eben das Kind malt ein Bild und schenkt es der Kindergartentante. Und da ist dann die Hoffnung, dass die eben adäquat reagiert, wie es für diese Entwicklungsphase eben richtig ist.
Also in dieser Phase eben, was kann ich und wie kommt es bei den Menschen an, denen ich zeige, was ich kann.
Wie wirklich in der Welt
eigentlich. Wie wirklich in der Welt, genau. Ja, so und eben jeder von uns, es ist, glaube ich, wird schon deutlich an dem Exkurs, dass es bei jedem irgendeine Phase gibt, die besonders unterbelichtet ist, sage ich mal, weil, keine Ahnung, naja, ich formuliere es jetzt mal so lapidar. Nee, jeder hat eine Phase, die besonders, also die am wenigsten gut gelaufen ist.
Ja, genau, wo die sozusagen den stärksten Impact aufs Imago hat.
Genau, ja, das ist sehr schön formuliert. Mhm. Und das ist einfach notgedrungen so, weil das schon mal mit dem Fakt zusammenhängt, dass man Geschwister vielleicht hat und dann nicht alles so optimal laufen kann. Dass vielleicht das Leben selber irgendwie irgendeine Katastrophe in die Familie bringt oder irgendein schweres Ereignis, was dazu führt, dass die Eltern einfach nicht so da sein können, selbst wenn sie wollen.
Ja, aber es muss nicht einmal das sein. Es kann auch sein, dass die Kinder unbewusste, unerfüllte Entwicklungsaufgaben der Eltern triggern.
Ja, es stimmt, was du sagst. Und es zeigt, dieses Imago und wie es sich bildet, ist sehr, sehr, sehr komplex. Was jetzt, denke ich, sehr wichtig ist, dass wir es auch noch erwähnen, ist, dass wenn es Entwicklungsbedürfnisse gibt, die eben nicht erfüllt werden, weil die Eltern nicht da sein können, dann muss das Kind eben Lösungen finden, kreativ sein, Strategien wählen, die ihm helfen, dieses Gap irgendwie zu umschiffen.
Ja, genau. Und das sind die sogenannten Anpassungsleistungen, oder?
Genau. Oder auch Strategien genannt.
Überlebensstrategien
genannt, weil es hört sich jetzt so hart an oder so arg an, Überleben, ja. Aber für so ein Kind, das hat ja wirklich nur die Eltern. Das heißt, da geht es letztendlich wirklich auch ums Überleben, weil es ohne die Eltern nicht kann, weil es die Eltern braucht. Und deswegen solche Strategien entwickeln muss, quasi, um da gut durchzukommen.
Ja, also zum Beispiel bildlich gesprochen, wenn ein kleines Kind seine Mutter massiv verärgert, muss es die Angst haben, dass die vielleicht für immer weg ist und dann stirbt es. Ja. Also das ist wirklich existenziell.
Ich finde, es wird besonders deutlich bei der Bindungsphase, weil das sind ja wirklich kleine Babys, die, wenn sie nichts zu essen bekommen, auch sterben. Das heißt, die schreien dann auch. Und wenn dann eben ein Kind schreit und dann irgendwann merkt, dann kommt die Mama, na, dann lernt es eben natürlich oder dann stellt es halt fest, es hilft irgendwie. Ein Kind, wo es nicht hilft, das wird vielleicht irgendwann mal resignieren und auch nicht mehr schreien. Ne? Das sind dann die besonders braven Kinder, die in Wirklichkeit gar nicht brav sind, sondern ja, die halt einfach aufgegeben haben. Und beides sind Strategien, die eben dann später übernommen werden können. Das heißt, im Endeffekt, wenn man es ganz einfach runterbricht, kann eine Strategie sein, ich ziehe mich zurück, ich mache nichts mehr, ich schweige, das ist sicherer, das ist das Beste. Oder ich halte die Verbindung und überlebe, indem ich auf mich aufmerksam mache, indem ich laut werde, indem ich versuche, die Verbindung zu erzwingen.
Ja, genau. Genau.
Also ich meine, das ist jetzt vielleicht immer noch ein bisschen theoretisch, deswegen möchte ich es kurz auch noch, weil das mit dem Beispiel, wenn jetzt ein Kind schreit und dann nicht mehr schreit, das kann zum Beispiel sein, auch diese Strategie, möglichst ruhig zu sein, wenn es jetzt eine sehr, eine Helikoptermama zum Beispiel wäre, die das Kind überschüttet mit Verbindung und das Kind dann im Endeffekt sich zurückziehen muss, um sich selber zu schützen. Weil wenn es jetzt auch noch schreien wird und sagen wird, hallo, hier bin ich, dann, ja, keine Ahnung, dann wird die Mama es ja quasi, hat es vielleicht Angst, dass es erdrückt wird. Und dann entwickeln solche Kinder auch unter anderem, oder kann es sein, dass sie die Strategie entwickeln, halt sich eben eher zurückzuziehen. Und diese Entwicklungsstrategien, das ist das Interessante jetzt für uns, die nehmen wir ja dann ins Erwachsenenalter mit.
Ja, weil die legen wir uns ja nicht absichtlich zurecht und denken uns mit 3 Monaten, okay, gut, ich höre jetzt lieber auf zu schreien, sonst passiert das und das. So ist es ja nicht, sondern die erlernen wir unbewusst, die integrieren wir unbewusst und die sind einfach in uns eingeschrieben. Die sind eben Teil unseres Imago.
Und der Punkt ist, dass sie damals, früher in der Kindheit, sehr, sehr sinnvoll und wichtig waren. Und dann, wenn wir erwachsen sind, dann können sie eben Blockaden werden, weil wir sie dann nicht mehr so brauchen, weil sie sind unbewusst, das heißt, sie sind immer noch da und beeinflussen unser Leben.
So, und jetzt, wenn du von Einfluss sprichst, möchte ich sagen, das Imago beeinflusst ja auch unsere Partnerwahl.
Mhm. Ja, es beeinflusst nicht nur die Partnerwahl, wie wir jetzt da klar wird, aber da, und deswegen reden wir darüber, vor allem, weil es ja bei uns auch viel um Paare geht, vor allem die Partnerwahl wird dadurch beeinflusst.
Genau, und zwar warum und wie?
Naja, im Endeffekt denke ich, ist es gut, dass wir uns bewusst machen, dass wir als Menschen ja ein ganz, ganz großes Sensorium haben. Also wir laufen ja jetzt auch nicht durch die Welt und sagen, na, ich hätte jetzt gerne jemanden, der meinem Imago entspricht, sondern das passiert ja eben auch unbewusst. Zielsicher kann man davon ausgehen, dass wir uns in einem Raum von 1000 Leuten oder 100 Leuten, von vielen Leuten genau denjenigen aussuchen oder diejenigen, die mit unserem Imago irgendwie entsprechen. Sei es Freunde, aber eben auch und vor allem unseren Liebespartner, Liebespartnerin sozusagen. Und da suchen wir uns jemanden aus, interessanterweise, der in der Regel eine ähnliche Verletzung hat, in einer ähnlichen Phase wie wir. Aber der eben, deswegen haben wir von diesen Anpassungsstrategien gesprochen oder Anpassungsleistungen, der genau entgegengesetzte Strategien gewählt hat, um als Kind zu überleben, sozusagen, wie wir. Das heißt, wenn wir die Strategie gewählt haben, wir machen uns bemerkbar, wir gehen in die Energie, wir sind laut, dann hat der eher so die Strategie gewählt, bin vielleicht leise, ich mache mich unsichtbar, bloß nicht zu viel reden. Reden ist gefährlich.
Ich vermute, Heidi, du möchtest jetzt auf dieses Konzept von Schildkröte und Hagelsturm hinaus.
Ja, das ist eben... Davon reden wir ja immer wieder beim Imago, ja. Bist du ein Maximierer oder ein Minimierer, beziehungsweise ein Hagelsturm oder eine Schildkröte? Und für alle, die jetzt keine Ahnung haben, was das ist, da geht es eben um diese Strategien. Dass manche Menschen eben, wenn es stressig wird, sich eher zurückziehen und sagen so, wow, ich brauche jetzt Abstand, ich brauche Ruhe. Und andere Menschen sagen, es wird stressig, wow, ich gehe ins Handeln, ich versuche die Verbindung wieder herzustellen, gehe in die Energie rein. Und beide Strategien sind für sich genommen weder gut noch schlecht. Es sind einfach Strategien, um sich selber zu regulieren in Stressmomenten, was ja an sich gut ist. Nur eben bei der Partnerwahl, wo wir ja genau das Gegenteil wählen aufgrund unseres Imagos, ist es eben so, dass es verhindert, dass Verbindung wieder entstehen kann in stressigen Momenten. Und das ist eben herausfordernd und das erleben Paare eben immer wieder. Und deswegen fand ich es eben sehr wichtig, darüber zu reden.
Ja. Was jetzt uns bei Paaren auch immer wieder begegnet, also es wird euch Hörern und Hörerinnen ähnlich gehen, es gibt ja immer wieder so diesen Ausspruch, na Pfau, der hat echt seine Mutter geheiratet oder die ist da jetzt mit ihrem Vater zusammen. Oder so. Und auch das hat mit dem Imago zu tun, weil wir uns natürlich unbewusst als Partner, Partnerin jemanden aussuchen, der uns irgendwie eben an unsere primären Bezugspersonen erinnert. Und nicht nur das, sondern wir suchen uns diese Personen aus, die uns erinnern, weil wir diese frühen Beziehungserfahrungen oder diese unerfüllten Entwicklungsaufgaben, weil wir immer wieder unbewusst Situationen herbeiführen wollen oder uns in Situationen bringen wollen, die dem, was wir damals erlebt haben, ähnlich sind, damit wir die endlich im Guten abschließen können.
So. Und das ist halt auch was, was uns eben in der Regel nicht bewusst ist oder eben schon bewusst werden kann. Zum Beispiel, wenn wir mit Imago arbeiten, da haben wir ja auch drüber geredet in der einen Episode über, was das Ganze mit der Kindheit zu tun hat.
Ja, da, genau,
da
haben
wir auch schon drüber gesprochen. Da gehen wir gesprochen. Auf verschiedene Aspekte ein und auch wie das eben dann eben zu einer korrigierenden Erfahrung kommen kann und damit auch zu einer Veränderung, weil im Endeffekt geht es halt darum, wie du gesagt hast, wir wollen diese Veränderung in gewisser Weise und deswegen inszenieren wir das immer wieder.
Gut, also zusammenfassend, heute haben wir gesprochen über das Imago, wie es entsteht und wie es unsere Partnerwahl unbewusst beeinflusst. Mhm. Und ich möchte zum Abschluss euch Hörerinnen und Hörern noch ein Bild mitgeben. Und zwar der Begriff Imago, der bezeichnet auch das vollendete Stadium des Schmetterlings. Also der verpuppt sich und spinnt sich ein in seinen Kokon. Und wenn er aus diesem Kokon ausbricht und seine Flügel entfaltet und sich in seiner ganzen Pracht entwickelt, dann ist er das Imago. Und irgendwie diese volle Entfaltung, das ist auch etwas, was wir mit der Imago-Therapie oder Beratung mit der Imago-Methode erreichen wollen.
Dein Bild vom Schmetterling zeigt auch, dass das Imago letztendlich, selbst wenn wir als Erwachsene natürlich irgendwie ein fertiges Imago haben, das in der Regel unbewusst ist, aber es ist nichts Statisches. Es kann in Entwicklung sein, es kann sich bewegen. Wir können als Erwachsene auch unser Imago beeinflussen und verändern, indem wir uns das, was unbewusst ist, ins Bewusstsein holen. Ja, wir hoffen, dass ihr in dieser Folge was mitnehmen konntet für euer Leben. Freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und auch an dieser Stelle schickt uns doch gerne Kommentare, Fragen, Anregungen.
Okay.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Wenn ihr uns schreiben möchtet, weil ihr vielleicht irgendeine Frage habt oder euch ein Thema auch berührt hat, dann meldet euch gerne. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf unseren Websites. Bis zum nächsten Mal.